BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von BTO Refresh. Am heutigen Mittwoch blicken wir nochmal auf die Rente. Diesmal möchte ich zurückblicken auf eine grundlegende Analyse unseres Rentensystems, nämlich die Analyse, wonach das Rentensystem, was wir haben, einem Ponzi-Schema gleicht. Ich weiß, das ist eine ziemlich radikale Aussage, doch im Kern stimmt es. Es ist ein System, wo immer neue Einzahler gefunden werden müssen, um die Zahlungen und die Versprechen für die Alten zu erfüllen. Das habe ich vor einiger Zeit diskutiert mit einem Experten, mit Dr. Tobias Kohlstruck von der Stiftung Marktwirtschaft. Das Gespräch wiederholen wir heute, verbunden mit einer Einführung in das Thema, was ist eigentlich ein Ponzi-Schema? Ich finde es hochaktuell, hochrelevant. Ich hoffe, Sie auch. Starten wir also den Refresh.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt, also so richtig direkt, so dass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate Exchange, Europas liquidester Retailbörse. Zu den App-Features zählen Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Die marktüblichen Spreads allerdings können wie bei anderen auch anfallen. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter tradegate.direct.
Generell muss man sagen, ähnelt unser Rentensystem immer mehr einem Ponzi-Schema. Was meine ich damit? Nun, Charles Ponzi ist der Namensgeber und hier ist seine Geschichte.
Am 15. November 1903 erreicht der Überseeliner SS Vancouver den Hafen von Boston an der US-Ostküste. An Bord ein Mann aus Italien, Carlo Pietro Giovanni Ponzi. Er ist 21 Jahre alt und hat $2,50 in der Tasche, wie er später immer wieder erzählen wird.
Charles nennt er sich in seiner neuen Heimat. Geboren in Lugo, hat er in bescheidenen Verhältnissen gelebt und nun will er es schaffen in der neuen Welt, der Traum von Wohlstand und Reichtum. Er würde wenige Jahre später berühmt werden, auf der ganzen Welt. Mit dem nach ihm benannten Schema wird er seine Kunden um mehr als $200 Millionen nach heutigem Geldwert betrügen. Charles Ponzi beginnt in einem Restaurant in Boston zu arbeiten, in dem er nachts auch schläft auf dem Boden. Nach Betrügereien wird er entlassen. Er geht nach Montreal, arbeitet dort bei einer Bank und er beobachtet seinen Chef dabei, wie er italienischen Einwanderern das Doppelte des damals üblichen Zinses verspricht. Als die Zinsen fällig wurden, plünderte der Direktor einfach die Konten der anderen Kunden. Das kommt heraus und der Direktor flieht nach Mexiko. An diese Betrugsmasche wird sich Ponzi wenige Jahre später erinnern. Wegen Betrügereien und Menschenschmuggel sitzt Ponzi im Gefängnis in Kanada und dann auch in den USA. Nach seiner Entlassung versucht er sich mit dem Vertrieb von Branchenbüchern. Die Firma allerdings geht schnell bankrott. Und dann kommt ein Brief aus Europa, aus Spanien, der zum Beginn des Ponzi-Schemas wird. Dem Schreiben beigelegt war ein Antwort-Coupon, so etwas wie ein Freiumschlag. Antwort zahlt Empfänger. Ponzi hatte eine Idee. Diese Antwort-Coupons wurden in Europa deutlich billiger verkauft als in den USA, wenn man die damaligen Wechselkurse mit einrechnet. Ponzi beauftragt Mitarbeiter, die Antwortscheine in Europa zu kaufen, damit er sie in den USA mit Gewinn weiterverkaufen kann. Ein solcher Schein kostet in Spanien 1920 in Dollar 1 Cent, in den USA 6 Cent. Die langen Postlaufzeiten und bürokratische Hürden verhindern allerdings, dass Antwortscheine überhaupt in ausreichendem Maße in die USA kommen. Seine Geschäftsidee ist nicht profitabel. Charles Ponzi wählt einen anderen Weg. Er gründet in Boston die Firma Securities Exchange Company. Sie soll Kunden anwerben, die in diese Antwortscheine investieren. Ponzis Versprechen, eine Rendite von 50% in 45 Tagen oder eine Verdopplung des angelegten Geldes in 90 Tagen. Er berichtet Freunden von diesen Traumrenditen, die durch diese Antwortcoupons zu erwirtschaften sind. Und sie investieren. Das ist der Erfolg, der Beginn des Erfolges, von dem Charles Ponzi 17 Jahre zuvor geträumt hatte. Und Ponzi zahlt die Dividenden pünktlich. Für $1,000 bekommen seine Anleger $500 nach 45 Tagen, finanziert mit dem Geld neuer Anleger, die Ponzi zwischenzeitlich überzeugt hat. Die Boston Post berichtet im Sommer 1920 in einem sehr wohlwollenden Artikel über die fantastischen Gewinne. Der Run auf Ponzis Anlageversprechen wird größer und größer. 50% in anderthalb Monaten, während es bei Banken gerade einmal 5% im Jahr gibt. Viele Investoren, vom Polizisten bis hin zu Menschen, die Haus und Hof verpfändet haben, lassen sich ihren Gewinn gar nicht erst auszahlen. Sie investieren erneut. 1920 schießt sein Vermögen in die Höhe. Aus ein paar tausend Dollar werden 2,5 Millionen Dollar, nach heutigem Wert etwa 38 Millionen. Der Herausgeber der Boston Post ist skeptisch. Er hat seine Zweifel. Kann das wirklich möglich sein? Er fragt einen Dow Jones-Experten und der erste kritische Artikel erscheint. Es werden mehr und mehr Artikel werden. Der US Postal Service zum Beispiel wird befragt und lässt mitteilen, weder in den USA noch in Europa würden mehr Antwort-Coupons verkauft als früher, schon gar nicht in dem Umfang, der nötig wäre. Von sich selbst, finden Reporter heraus, investiert persönlich keinen einzigen Cent in seine eigene Firma. Aus den Zweifeln wird Panik. Nach all den Artikeln der Boston Post stürmen die Menschen vor die Securities Exchange Company. Sie wollen ihr Geld. Sie bekommen es. Ponzi zahlt innerhalb von 3 Tagen $2 Millionen aus, Geld, das er in Kartons völlig chaotisch in seinem Büro gelagert hat. Ponzi selbst kommt immer wieder heraus, spricht mit den Menschen, schenkt Kaffee aus und verteilt Donuts unter den Menschen, die ihr Geld zurückhaben wollen. Gut gelaunt wirkt Ponzi dabei. Macht euch keine Sorgen, sagt er. Einige lassen sich überzeugen und ziehen ihr Geld nicht ab. In den folgenden Tagen heuert Ponzi einen Medienmann an, der sich um das Image der Firma kümmern soll. Dieser Mann braucht nur wenige Tage, um zu erkennen, das alles ist Betrug. Es kann nicht funktionieren. Das Kartenhaus wird zusammenbrechen. Er verkauft die Geschichte an einen Journalisten und die Schlagzeile erscheint: Ponzi ist in den Miesen. Den nächsten Run bewältigt Ponzi noch, aber mehr und mehr Menschen wollen ihr Geld zurück. Und niemand investiert mehr. Es kommen keine neuen Anleger hinzu. Damit ist Ponzis Schema die Grundlage entzogen. Es ist vorbei. Seine Anleger verlieren fast alles. 20 Cent pro angelegtem Dollar haben sie vielleicht noch bekommen. Sie verlieren 20 Millionen. Heute wären das etwa $210 Millionen.
Am 1. November 1920 bekennt Charles Ponzi sich vor Gericht schuldig. Nur Monate, nachdem der ganz große Ansturm auf die Traumrenditen begonnen hatte, hat sich der Traum der Anleger zu ihrem Albtraum entwickelt. Sie sind hereingefallen auf das, was wir alle unter dem Namen Ponzi-Schema kennen.
Ein Ponzi-Schema funktioniert so lange gut, wie es mehr Einzahlungen als Auszahlungen gibt. Nur dann erhalten die Altinvestoren ihr Geld und die Neuinvestoren vertrauen dem System und zahlen weiter ein. Genau wie heute in der Rentenversicherung. Ursprünglich übrigens von Otto von Bismarck 1889 eingeführt, war sie eine kapitalgedeckte Versicherung. Erst Konrad Adenauer hat umgestellt auf das Umlagesystem mit dem Kommentar: Kinder bekommen die Leute immer. Seitdem ist es ein Ponzi-Schema. Am schönsten ist es für alle Beteiligten, solange es funktioniert. Die Empfänger der Ausschüttungen freuen sich über das Geld, die Einzahler freuen sich über die Ansprüche, die sie erwerben, und sehen an den Empfängern, wie gut es ihnen eines Tages ergehen wird. Und die Organisatoren des Ponzi-Schemas können sich allseitiger Beliebtheit erfreuen. Deshalb ist das Sozialministerium auch so beliebt bei den Politikern. Man kann Wähler und Wählerinnen mit immer neuen Leistungen beglücken. Natürlich muss man dann als Minister auch etwas tun. Man muss sicherstellen, dass das System möglichst lange am Laufen bleibt. Das heißt, man muss sicherstellen, dass die Bürger dauerhaft das Vertrauen in das Rentensystem behalten. Die Probleme sind aber offensichtlich. Mittlerweile belaufen sich die Versprechen für künftige Zahlungen auf ein Vielfaches des Bruttoinlandsproduktes. Und die Schuldner dieser gigantischen Beträge sind wir alle. Weshalb man kein Hellseher sein muss, dass uns heftige Verteidigungskämpfe ins Haus stehen. Das sind vor allem Versprechen natürlich zu Lasten künftiger Beitragszahler, aber eben auch künftiger Steuerzahler. Schon heute muss das System immer mehr staatlich subventioniert werden. Der Bundeszuschuss wächst seit Jahren. Er hat bereits die 100 Milliarden Euro Grenze durchbrochen und im Jahre 2024 sollen es immerhin 127 Milliarden sein, die aus dem Bundeshaushalt in die Rentenkasse fließen. Das sind immerhin 29% des gesamten Budgets. Damit muss man eigentlich sagen, ist nicht nur die Rentenversicherung ein riesiges Ponzi-Schema, sondern die gesamten Staatsfinanzen. Hinzu kommen ja noch die absehbar steigenden Defizite im Gesundheitswesen und die Beamtenpensionen, für die ebenfalls keine Rücklagen gebildet wurden. Das Problem ist also offensichtlich. Jedes Ponzi-Schema muss enden, sobald es mehr Aus- als Einzahlungen gibt. Auf unser Rentensystem bezogen bedeutet dies, dass spätestens in 5 Jahren der Offenbarungseid bevorsteht. Denn dann wechselt der geburtenstärkste Jahrgang, die 1964 Geborenen, aus der Rolle des Finanziers in die des Empfängers. Das heißt, es wird dann darum gehen, irgendwelche weiteren Mittel zu mobilisieren, um auf diese Art und Weise das System zu finanzieren, oder man kommt um Leistungskürzungen nicht umhin. Man muss kein Mathematiker sein, um zu erkennen, dass das Rentensystem nicht funktionieren kann. Aber was macht die Bundesregierung? Sie macht Versprechungen. Die Große Koalition hatte sich 2018 noch darauf verständigt, bei der Rente eine doppelte Haltelinie einzuführen. Das heißt, das Rentenniveau wurde festgeschrieben. Man hat gesagt, bis 2025 wird es nicht unter 48% des durchschnittlichen Netto-Durchschnittseinkommens fallen. Und der Rentenbeitragssatz würde umgekehrt nicht auf über 20% steigen. Und nun will die Ampel auf eines dieser Stoppschilder verzichten. Und zwar auf die Begrenzung der Rentenbeiträge. Das heißt, künftige Rentnerinnen und Rentner sollen auch nach 2025, also nach Möglichkeit sogar dauerhaft, 48% des Netto-Durchschnittseinkommens bekommen. Das dürfte künftige Regierungen vor massive Probleme stellen, denn die Frage ist, wie lässt sich das finanzieren? Entweder steigen die Rentenbeiträge deutlich über 20% oder es gibt mehr Steuerzuschüsse oder eben beides. Wir denken immer, wir könnten einfach die Abgaben erhöhen. Doch da gibt es meines Erachtens Grenzen. Wir wissen, auch dazu habe ich Podcast gemacht, schon jetzt verlassen rund 200.000 Menschen pro Jahr Deutschland. Es sind vor allem Jüngere und besser Ausgebildete, die eben sagen, wir gehen woanders hin, ich möchte diese hohen Abgaben nicht zahlen. Qualifizierte Zuwanderer, auch das haben wir diskutiert, stehen nicht gerade Schlange. Denn wir dürfen erwarten, dass auch diese rechnen können. Und die Aussicht auf noch höhere Abgaben für Renten und Sozialleistungen wirkt sicherlich schwerlich als ein gutes Argument, nach Deutschland zu ziehen. Doch was kümmert es die Politik? Tja, als die Bürger Bostons Zweifel bekamen an Ponzis Reichtumsmaschine, hat er erstmal die Auszahlungen erhöht. Und nichts anderes tun die Bundesregierungen seit Jahren ebenfalls. Nur, wie auch beim Vorbild Charles Ponzi, dürfte der Gewinn an Sympathie aus dieser Politik nicht ewig anhalten. Nun könnte man meinen, naja, das ist ja schön, der Stelter klagt da mal wieder, aber ich bin wirklich nicht alleine. Es gibt in der Tat eine große Gruppe an Mahnern. Nehmen wir als Beispiel die regelmäßigen Studien der Generationenbilanz. Diese wird regelmäßig von Experten im Auftrag der Stiftung Marktwirtschaft erstellt. In der letzten Ausgabe dieses Berichts vom September 2022 ist unter anderem Folgendes zu lesen.
Die Generationenbilanz spiegelt das Missverhältnis in der langfristigen Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Staates in einer impliziten Staatsschuld von 324,5% des Bruttoinlandsproduktes wider. Rechnet man zu diesen unsichtbaren Schulden außerdem die explizite, also sichtbare Staatsschuld von 71% des Bruttoinlandsproduktes hinzu, beläuft sich die Nachhaltigkeitslücke der öffentlichen Haushalte auf insgesamt 395,4% des Bruttoinlandsproduktes. Umgerechnet entspricht dies einer Summe von rund 14,1 Billionen Euro.
Nochmal zusammengefasst, 395,4% des Bruttoinlandsproduktes. 14.100 Milliarden Euro. Das sind gigantische Beträge. Wir kennen die auch aus anderen Studien, die wir hier bereits besprochen haben. Ich erinnere an den Nachhaltigkeitsbericht der EU und ähnliche Berichte des Bundesfinanzministeriums. Aber es ist natürlich unattraktiv, hier zu handeln. Die Autoren rechnen vor, wie gigantisch die Maßnahmen wären, die man umsetzen müsste, wollte man die Staatsfinanzen auf eine stabile Grundlage stellen.
Würde man heutige und zukünftige Generationen in gleichem Maße zur Konsolidierung der öffentlichen Haushalte heranziehen, so wären im Status quo dauerhafte Einsparungen bei den staatlichen Ausgaben im Umfang von 13,8% notwendig. Unter gleichbleibender Prämisse könnte die bestehende Nachhaltigkeitslücke alternativ auch durch dauerhafte Erhöhungen der Einnahmen aus Steuern und Sozialabgaben um 17,2% ausgeglichen werden. Diese Ergebnisse zeigen, dass es angesichts des weiterhin hohen Niveaus der öffentlichen Gesamtverschuldung endlich einer politischen Strategie bedarf, um die mittel- bis langfristigen fiskalischen Herausforderungen infolge der demografischen Alterung zu bewältigen und eine nachhaltige Entwicklung der Staatsfinanzen sicherzustellen.
Ich finde, es ist ein Thema, welches sich lohnt zu vertiefen. Und genau das machen wir jetzt mit einem der Autoren der Studie. An dieser Stelle noch kurz ein Hinweis für alle Hörerinnen und Hörer, die das Sonderangebot, welches am 8. Dezember ausgelaufen ist, vom Handelsblatt verpasst haben. Nach wie vor können Sie natürlich das Handelsblatt noch abonnieren, und zwar gedruckt oder digital für 12 Monate, jetzt nur noch mit 30% Rabatt. Mehr Informationen finden Sie unter handelsblatt.com/bto30 und natürlich wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Dr. Tobias Kohlstruck.
Dr. Tobias Kohlstruck ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Marktwirtschaft. Zuvor hat er an der Universität Freiburg zum Thema eine finanzwissenschaftliche Analyse der Beamtenversorgung, Historie, Gegenwart und Projektionen promoviert und war langjähriger Mitarbeiter am Institut für Finanzwissenschaft und Sozialpolitik der Universität Freiburg bei Professor Dr. Bernd Raffelhüschen.
Sehr geehrter Herr Kohlstruck, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Guten Tag, Herr Stelter.
Herr Kohlstruck, wir wollen beide sprechen über ein Thema, wo ich immer denke, naja, diese Fridays for Future Kinder, die sollten eigentlich wegen unserem Thema auf die Straße gehen. Wir wollen nämlich sprechen über die Rentenfinanzierung. Wir alle erinnern uns an den Bundeskanzler Olaf Scholz, der im Wahlkampf gesagt hat, als man ihm gesagt hat, wir müssten das Rentenalter anheben oder Renten kürzen. Oder eben die Beiträge annehmen, hat er gesagt, nein, also er will mit echten Experten sprechen, weil was diese Experten sagen würden, das könnte es ja wohl nicht sein. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich habe es jetzt noch nichts von echten Experten gehört, seitdem er im Amt ist. Im Gegenteil, die Ampel hat ja beschlossen, Augen zu und durch, alles bleibt, wie es ist. Kann es denn so bleiben, wie es ist, oder was kommt da auf uns zu?
Ja, leider sehen wir in der Ampelkoalition, was die Rentenpolitik und die Sozialpolitik im Allgemeinen angeht, schon etwas Stillstand, dass es nicht so bleiben kann, wie es jetzt ist. Ich denke, das ist eindeutig. Die Babyboomer gehen langsam, aber sicher in Ruhestand. Sie haben noch ein paar Jahre Zeit und die richtig großen Eintrittskohorten, die werden wir dann wahrscheinlich erst zur nächsten Legislaturperiode sehen. Das kommt aber jetzt langsam und wird sich verstetigen. Was bedeutet, dass in einem umlagefinanzierten System, wenn es dann eben mehr Leute gibt, die Ansprüche haben möchten und gleichzeitig weniger Leute gibt, die einzahlen, dass das Geld dann irgendwo herkommen muss für diejenigen, die diese Ansprüche dann auch bekommen möchten.
Ich habe, wenn ich Sie verstanden habe, die Ampel sagt doch, naja, wir machen jetzt mehr Zuwanderung, also Zuwanderer sollen zahlen. Und was ja immer in Diskussion ist, ist, alle sollen einzahlen. Also Selbstständige sollen auch einzahlen. Das ist immer so ein beliebtes Thema, wo man immer sagt, naja, wir tun den Selbstständigen was Gutes, wir bekämpfen deren Altersarmut. Ist das nicht so?
Naja, prinzipiell kann man immer mehr sagen, wir führen in Umlagesystemen mehr Leute ein, die dann auch einzahlen. Das kann kurzfristig helfen. Langfristig bringt das gar nichts, weil die Leute dann ja auch entsprechend der Teilhabeäquivalenz ihrer Ansprüche erhöhen. Das kann durchaus ein bisschen an gegebener Stelle eine Verschnaufspause führen, wenn wir sehr viel Einwanderung bekommen, die direkt in den Arbeitsmarkt integriert ist und somit auch Beiträge leistet. Das wird aber das grundsätzliche Problem nicht lösen, genauso wenig wie wenn wir die Selbstständigen verpflichten würden, alle einzuzahlen. So viele Selbstständige haben wir jetzt auch gar nicht in Deutschland, dass dieser Einzahlungsschub auf Dauer oder auch wenn auch nur für die nächsten Jahre dann die Rentenfinanzen stabilisieren würde. Man kann immer darüber nachdenken, mehr Leute zu verpflichten, aber Das Problem ist immer ein intergeneratives. Und solange wir diese Zähler-Nenner-Problematik in der Rente haben, also diejenigen, die da eben auch einzahlen, auch was raushaben wollen, lösen wir das Ganze nicht, indem wir einfach nur den Versichertenkreis erweitern. Die Diskussion dreht sich ja dann auch öfter darum, Beamte einzahlen lassen zu wollen, was aus verfassungsrechtlichen Gründen sowieso problematisch ist und das eine relativ komplizierte Sache wäre. Auch da, die Personen würden einen Anspruch generieren. Und nicht nur das, sie würden sogar einen besonders hohen Anspruch generieren, weil Beamte im Durchschnitt länger leben. Das sind bei Männern 2,7 Jahre mit 65 und bei Frauen 3,2 Jahre. Das heißt, man würde aus versicherungstechnischer Sicht schlechte Risiken in die Rentenversicherung mit einbeziehen und langfristig gesehen würde das sogar teurer werden. Kurzfristig gesehen kann man immer sagen, okay, wir haben jetzt im nächsten Jahr dann dadurch etwas mehr Geld und können uns dann ein Jahr, zwei Jahre ein bisschen darauf aufruhen, aber langfristig hilft das natürlich gar nicht. Da muss man dann schon an die Strukturreform drangehen.
Ja, also ich habe es gelernt, ich hätte Beamter werden sollen, dann hätte ich wenigstens eine höhere Lebenserwartung gehabt. Das scheint ja doch gar nicht so schlimm zu sein, als für den Staat zu arbeiten. Lerne ich mal daraus. Okay, also ein Hebel, gehen wir gleich über die Hebel, also bevor wir gleich die Hebel systematisch durchgehen, wie groß ist denn das Problem? Kann man sagen, das ist eigentlich das Problem? Ich meine, ich habe mal vor ein paar Wochen im Podcast Zahlen gebracht von der Europäischen Union, von der EU-Kommission, und da war so eine Rechnung drin, dass überschlägig wir so 2,6% vom Bruttoinlandsprodukt ab sofort zur Seite legen müssten, um den Kostenanstieg der kommenden Jahre zu kompensieren. Und 2,6% ist entsprechend 100 Milliarden Euro. Das war im Prinzip dieser, man ist da was dran. Kann man das überhaupt so berechnen? Oder was für Zahlen liegen Ihnen vor, dass Sie sagen, wir haben Probleme? Bis jetzt haben Sie überhaupt nicht, wir haben Probleme. Ich meine, vielleicht können wir es mal quantifizieren.
Also wenn wir uns überlegen, eine Situation, in der wir kein Problem hätten, dann würden wir sagen, wir können so weitermachen wie bisher. Das heißt, die Rentenversicherung und auch die anderen Sozialversicherungssysteme, der Staatshaushalt, die sind dann langfristig tragfähig, wenn man mit der heutigen Einnahmestruktur die gegenwärtigen Ausgaben auf Dauer finanzieren kann. Ja, und wir haben das immer so berechnet, dass wenn man sagt, der Barwert der Ansprüche aller lebenden und kommenden Generationen nach Maßgabe des derzeitigen Leistungskatalogs auch dem Barwert entspricht, der dann gezahlt wird für die ganzen Dinge. Das heißt, wenn ich die Beiträge konstant halten möchte, das Rentenniveau entsprechend konstant halten möchte, das ist eine Situation, die sich nur ergeben kann bei einer konstanten Demografie. Wenn wir jetzt aber eine Veränderung in der Altersstruktur haben, dann muss entweder das Rentenniveau nach unten, die Beiträge müssen nach oben oder die Lebenserwartung, Entschuldigung, nicht die Lebenserwartung, sondern das Renteneintrittsalter muss erhöht werden. Mittlerweile sind wir jetzt in einer Situation, wo Hubertus Heil mit der doppelten Haltelinie eine Situation herbeigeführt hat, wo er gesagt hat, okay, wir wollen die Beiträge nicht erhöhen, die werden gedeckelt, das Rentenniveau soll aber auch nicht runtergehen, die Regelaltersgrenze wird erst gar nicht angefasst und damit hat
er eine dreifache Haltelinie, nicht?
Ja, eigentlich eine dreifache
Haltelinie. Nicht später, nicht weniger und nicht mehr, also nicht mehr einzahlen, nicht weniger rausbekommen und nicht später in Rente gehen, hat er gerade gesagt.
Genau, oder? Und das ist natürlich ein Problem, wenn wir dann eine Situation haben, wo immer mehr Leute von immer weniger etwas haben wollen und die Leute, die was haben wollen, dann auch immer länger leben. Das ist natürlich eine Situation, die so nicht funktionieren wird. Es gibt eigentlich auch noch eine vierte Stellschraube, sind die Zuschüsse zur gesetzlichen Rentenversicherung. Und wenn wir da eben nicht die Situation haben wollen, dass die Hälfte des Bundeshaushaltes direkt in die Rente geht, dann muss man an den anderen Stellschrauben drehen. Und da kann man, ja, gibt es verschiedene Auffassungen, was man da machen kann. Man kann sagen, wir lassen die Beiträge einfach ansteigen. Das würde zu einer erheblichen Belastung der Beitragszahler führen, zur jüngeren Generation und zur zukünftigen Generation. Man könnte auch sagen, man passt das Rentenniveau an, dann würden die Renten nicht sinken nominal, aber sie würden eben etwas langsamer steigen, das Rentenniveau würde sinken. Und die dritte Stellschraube ist eben zu sagen, naja, man könnte zum Beispiel sagen, wenn man ein Jahr länger lebt, dass man von diesem Jahr auch entsprechend zwei Drittel der Zeit länger arbeitet, also die Lebenserwartung berücksichtigt.
Das Renteneintrittsalter entsprechend nach oben setzt auch. Wenn man länger lebt, eben sagt, dann gibt es auch ein höheres Renteneintrittsalter letztlich.
Genau, dass man sagt, man zahlt zwei Drittel im Leben ein und ein Drittel bekommt man raus. Dass man sagt, dieses Verhältnis, das hält man konstant, weil man lebt ja am Ende des Lebens länger. Das heißt, wenn man da nichts dran ändert, dann kriegt man automatisch, wenn man ein Jahr länger lebt, dieses ganze Jahr länger Rente. Und da kann man eben sagen, wenn man die Einzahlphase entsprechend erhöht, dann ist das auch eine nachhaltige Lösung, die sich entsprechend finanziell trägt, auch wenn wir länger leben. Und wenn wir irgendwann mal die Lebenserwartung zurückgehen sollte, warum auch immer, dann würde auch das Renteneintrittsalter wieder sinken. Das heißt, man hat da eine Anpassung, die dynamisch ist und die gegen demografische Veränderungen automatisch schützen, automatisch stabilisiert, wieso man nicht alle paar Jahre neu auch über eine Rentenreform diskutieren müsste.
Wir haben die Hebel jetzt ja gesehen. Also wir haben gesehen, Renteneintrittsalter, da sagen Sie, eigentlich müsste man das eben sozusagen variabilisieren mit der Lebenserwartung. Haken dran. Macht die Politik nicht. Mhm. Dann haben wir das Thema Beitragssätze. Da würde ich sagen, ja, da gibt es natürlich eine Frage der Gerechtigkeit. Warum müssen nur die, die die Rentenkasse einzahlen, da bezahlen? Könnte man ja argumentieren, das spricht eben für den steuerlichen Zuschuss. Aber die Beitragssätze kann man ja auch nicht beliebig hochgehen lassen, weil dann werden die Bürger irgendwann nochmal sagen, wir haben keine Lust mehr und vielleicht doch mal aus dann arbeiten. Dann haben wir das Rentenniveau und da führt mich eigentlich zur Frage, kriege ich immer als Feedback nach dem Motto, Herr Stelter, ich verstehe es überhaupt nicht, unser Rentenniveau ist doch gar nicht so hoch im Vergleich zu anderen Ländern. Also wenn Sie Österreich anschauen oder auch Frankreich, ich glaube selbst sogar Italien, wobei Italien, glaube ich, ändert sich das gerade, da ist es so, dass das Rentenniveau deutlich höher ist als bei uns. Korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist. Wieso schafft das die anderen Staaten, ein höheres Rentenniveau zu haben, bei ungefähr gleichem Renteneintrittsalter, weil die Franzosen gehen sogar früher in Rente, und müssen wir einfach nur sagen, okay, wir sind zu geizig, wir müssen generell mehr Geld für die Alten aufwenden mit mehr Steuern oder wie schaffen das die anderen Länder?
Man muss sehen, dass Deutschland mit Japan mit das erste Land ist, das den demografischen Wandel oder den Geburtenrückgang schon Anfang der 70er Jahre beobachten konnte. Die anderen Länder sind da deutlich später dran gewesen. Gerade im Vergleich zu Frankreich sehen wir, dass Frankreich eine ganz lange Zeit, nämlich 20 oder 30 Jahre länger, ein stabiles Geburtenniveau von 2 Kindern pro Frau halten konnte. Und die haben natürlich auch einen Babyboom, die hatten auch vorher geburtenstarke Jahrgänge. Aber wenn wir da über 30 Jahre eine Differenz sehen zwischen im Durchschnitt 1,4, 1,5 Kindern zu 2 Kindern, dann ist es natürlich für die Rentenfinanzen eine erhebliche Erleichterung. Und man denkt immer, wenn man von Alterung spricht, dass der Anstieg der Lebenserwartung der wesentliche Punkt ist bei der Bevölkerungsalterung. Das ist aber tatsächlich, das sind die Geburten. Also die Geburten sind ein demografisch bedeutenderer Faktor, die sich ja dann übersetzen in fehlende Beitragszahler.
Sie meinen damit, dass das Durchschnittsalter so gestiegen ist, hat nichts damit zu tun, dass wir Alter haben, sondern einfach deshalb, weil sie wenig nachkommen.
Richtig, also auch, aber ein Großteil ist eben auf die geringe Fertilität zurückzuführen. Und auch in Italien gab es noch kinderreichere Familien bis in die 90er Jahre rein. Und Italien hat jetzt auch eine niedrige Geburtenrate als Deutschland mittlerweile. Aber das dauert natürlich eine Weile, bis sich das dann auf die Renten ansetzt. Aber Italien wird in 20, 30 Jahren ähnliche Probleme kriegen. Das heißt, wir waren zuerst dran. Und das Problem ist, wenn man wenige Kinder hat, dann gibt es auch wenige Frauen irgendwann im gebärfähigen Alter, die dann selber weniger Kinder bekommen. Das heißt, es ist überhaupt weniger Potenzial da. Und das hat Deutschland eben sehr früh getroffen. Deswegen sind bei uns jetzt diese Diskussionen zuerst. Und andere Länder wie Frankreich oder auch Schweden haben es da etwas einfacher. Das ist ein wesentlicher Grund, der oft vergessen wird. Und ansonsten kann man natürlich sagen, das Rentenniveau in Deutschland ist nicht besonders hoch, was eben an der Demografie liegt. Man hat das Rentenniveau und die Renten im Zuge der Agenda 2010 gekürzt, weil wir eben damals vor den Reformen in einer Situation waren, wo die Rentenversicherung fast pleite gegangen wäre. Und dann hat man eben einige Reformen gemacht, die Finanzen der Rente auch deutlich gestärkt haben. Also man hat einen Nachhaltigkeitsfaktor eingeführt, der eben die Demografie in der Rentenversicherung berücksichtigt und sagt, okay, wenn sich das Verhältnis von Rentnern zur arbeitenden Bevölkerung verschlechtert, dann werden die Renten eben etwas langsamer wachsen als ursprünglich gedacht. Und es wurden noch ein paar weitere Reformen gemacht. Und da hatten wir dann selbst mit auch einer Anhebung der Regelaltersgrenze von 65 auf 67 eine relativ gute Situation in der Rentenversicherung ab 2007, bis eben dann angefangen von Scholz bis Nahles und Hubertus Heil langsam diese Reformen immer ein Stück zurückgedreht wurden mit der abschlagsfreien Rente mit 63, mit der Mütterrente, mit der Grundrente und so weiter. Das heißt, wir waren eigentlich mal in einer fast finanziell nachhaltigen Situation, weil wie eine Kopplung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung hat auch der Nachhaltigkeitsfaktor in der Rentenversicherung geführt, dass sich die Rentenzahlungen dann automatisch an die demografische Gegebenheit, in die aktuelle demografische Gegebenheit anpassen. Wenn man den Vergleich zu Österreich sich anschaut, dann muss man sehen, die Beitragssätze sind in Österreich auch schon deutlich höher. Ja, also die Beitragssätze sind da bei über 22%. Wir sind noch unter 19%. Wir haben in Österreich auch noch eine Situation, wo man die Renten nicht mit den Löhnen wachsen lässt. Also in Deutschland wachsen die Renten mit der Produktivität, mit der allgemeinen Lohnentwicklung. In Österreich wachsen die entsprechend nur mit der Inflation, was in normalen Zeiten bedeutet, dass die Rentner nicht an den Produktivitätsfortschritten teilhaben gelassen werden und deswegen im Durchschnitt etwas langsamer steigen. Das ist natürlich eine Situation, die man machen kann, dass man sagt, man setzt die Renten etwas höher an und dann wachsen sie später im Zeitablauf. Aber auch Österreich hat keine nachhaltige Situation und wird Probleme kriegen. Ein kleiner weiterer Vorteil oder was ein kleines Land wie Österreich hat, das kann natürlich kurzfristige Schwankungen durch Zuwanderung auch schneller ausgleichen. Aber nachhaltig finanziert ist das österreichische Rentensystem auch nicht.
Also wir haben ein System, was nicht nachhaltig finanziert ist. Wir schließen politisch die naheliegenden Hebel aus. Das heißt doch im Klartext, das einzige Ventil bleibt ein höherer Zuschuss aus Steuermitteln oder auf Kredit.
Genau, ja. Wenn der Weg weitergegangen wird. Die Überlegungen von Hubertus Heil sind zurzeit aber nicht unbedingt so, dass an der Beitragsgrenze unbedingt festgehalten werden soll. Also man hört, dass im Zuge der geplanten Aktienrente der Deal ist, dass Hubertus Heil dafür gerne nur das Rentenniveau einfrieren möchte, wo man dann schon sieht, dass sich auch auf höhere Beitragssätze eingestellt werden wird. Ich denke, da wird man die nächsten Jahre erstmal einen Mittelweg gehen und sagen, man akzeptiert höhere Bundeszuschüsse, die Beiträge werden auch etwas steigen und ich glaube, dann wird man mal abwarten und schauen, was passiert, bis der Druck eben dann so hoch ist, dass sich vielleicht tatsächlich wieder eine echte Rentenreform anbahnt.
Na gut, aber ist denn die Aktienrente nicht eine Lösung?
Also prinzipiell ist es sinnvoll, die Altersvorsorge möglichst breit aufzustellen. Wir haben ein Umlageverfahren, was sehr krisensicher ist. Das Umlageverfahren hat die Weltwirtschaftskrise 1929 überlebt. Das Umlageverfahren hat Weltkriege überlebt. Und deswegen ist das ein relativ stabiles System. Allerdings ist die interne Rendite dieses Umlageverfahrens immer die Kinderzahl. Und wenn die eben sinkt, dann sinkt eben auch die Rendite. Das heißt, man kann sagen, okay, man steht auf beiden Beinen besser, wenn man eben auch noch eine kapitalgedeckte Zusatzversorgung oder eine kapitalgedeckte gesetzliche Rente hinzufügt. Die Aktienrente wird das Problem dahingehend nicht lösen, dass es im Wesentlichen zu spät kommt. Also wir hatten in Deutschland die Diskussion in den 80er und 90er Jahren um eine kapitalgedeckte Altersvorsorge, ähnlich wie es in Schweden gemacht wurde, wie die Amerikaner das machen oder wie Norwegen das machen. Das ist dann leider nicht gekommen. Und für die Babyboomer, die in 10 Jahren in Rente gegangen sind, wird das nicht ausreichen, jetzt einen Kapitalfonds anzulegen. Das heißt, das ganz große Problem, und das sind die nächsten 20 Jahre, damit wird man nichts bewirken. Man kann es aber als positives Signal sehen, wenn man jetzt die ganz langfristige Perspektive hat, dass man sagt, okay, wir wollen auf jeden Fall auf beiden Beinen stehen. Und der Rest ist dann eine Organisationsfrage. Das eine ist, diese 10 Milliarden Euro sind natürlich viel zu wenig, wenn man sich überlegt, dass die Rentenversicherung jetzt jährlich 350 Milliarden Euro an Ausgaben hat, sind 10 Milliarden Euro wenig, vor allen Dingen, weil das Geld, was man daraus nehmen kann, ist ja der Zinsspread zwischen den Renditen aus der Aktienanlage und den Zinsen auf die Staatsanleihen. Das heißt, man hat ja nur praktisch nur den Gewinn davon. Und das andere ist, also man müsste da deutlich, deutlich mehr Geld in die Hand nehmen. Und das andere ist, so wie es jetzt geplant ist, dass das staatlich organisiert werden soll. Und ich würde sagen, wenn wir sowas machen, dann sollten wir uns wirklich ein Beispiel an Schweden und an den anderen Ländern nehmen und sagen, wir machen das auf individuellen Konten für die Bürger. Das heißt, jeder hat da sein Konto. Das kann dann über eine unabhängige Behörde wie die Bundesbank oder ähnliches organisiert werden. Aber das sollte ein verfassungsrechtlicher, sicherer Anspruch sein, was da eingezahlt wird. Und das sollte individuell sein und da sollte der Staat auch nicht dran können. Also so wie das in Schweden ist, so wie das die Amerikaner mit ihren 401ks machen. Weil wir sehen, dass immer wenn der Staat solche Fonds aufsetzt, dass dann doch manchmal die Begehrlichkeiten wachsen von Politikern in einer Krise, da sich auch da wieder was rauszunehmen. Also wir haben das gesehen bei den Versorgungsfonds der Postbeamten, die zum Teil entnommen wurden. Wir sehen es an den Pensionsfonds für die Beamten, der Länderbeamten, dass dort eben vor einer Landtagswahl ein bisschen weniger eingezahlt wird. Wenn die Konjunktur nicht so gut läuft, wird auch mal wieder ein bisschen was rausgenommen. Und wir sehen das bei dem Pflegevorsorgefonds, den wir aktuell für die Pflegeversicherung haben, dass Herr Lauterbach und andere darüber nachdenken, zurzeit dort wieder Geld zu entnehmen, obwohl da natürlich die großen Belastungen erst noch anstehen. Das heißt, ich würde sagen, wenn man das macht, dann bitte direkt richtig von Anfang an aufbauen, individuell zurechenbar machen, so dass dann niemand dran kann. Und wenn man es richtig ernst machen würde, dann sollte man das Geld, was dafür verwendet wird, aus einem absinkenden Rentenniveau rausnehmen. Das heißt, die Renten würden einen Tick weniger stark steigen und diese Differenz würde man dann einnehmen und das wäre dann ja eine generationengerechte Finanzierung der ganzen Sache. Man muss sich immer überlegen, wer eigentlich der Verursacher dieses Prinzips ist. Also es sind ja diejenigen, die weniger Kinder haben in einem umlagefinanzierten System, die dafür sorgen, dass die Renditen schlecht sind. Und da könnte man sagen, wenn alle Generationen ungefähr gleich viel zahlen sollten für die Alten, also man eine Gleichbehandlung hat intergenerativ, dann sind es eben diejenigen, die weniger Kinder bekommen, die dann auch in den sauren Apfel beißen müssen. Und wenn eine Generation viele Kinder bekommt, dann würde die eben eine sehr auskömmliche Rente bekommen.
Jetzt sind wir ja von solchen Reformen wirklich fern entfernt. Ich meine, Sie haben gerade die Pflegeversicherung angesprochen. Wenn wir jetzt das gesamte Alterssicherungssystem anschauen, ich meine, wir haben ja auch noch Beamtenpensionen. Ich meine, da gibt es ja auch keine heimliche Schatztruhe. Da ist ja auch nicht vorgesorgt worden. Und wir haben ja auch, selbst jetzt unabhängig davon, wenn wir ja Kostensteigerungen haben im Gesundheitssystem, weil ältere Menschen nicht die letzten paar Lebensjahre sind mit den teuersten, habe ich mal irgendwann gehört. Ich meine, wie steht's denn da?
Ja, das ist natürlich eine Sache. Wir haben die Rentenversicherung vor uns und wir werden dort Beitragssatzerhöhungen sehen. Das ist aber nicht das Ganze, weil wenn dann gesagt wird, na ja, dann steigt es eben um ein paar Beitragssatzpunkte, dann steigen die Steuerzuschüsse eben ein bisschen. Das kriegen wir schon hin. Dann vergisst man eben, dass wir das gleiche Problem in der Gesundheitsversorgung haben, dass wir das gleiche Problem in der Pflege haben und in der Beamtenversorgung. Und wir dann, wenn man sich die projizierten Beitragssatzanstiege kumuliert anschaut, da eben dann doch eine deutliche Belastung auf uns zukommt, von der Zeit eben knapp über 40%, je nachdem, ob Kinder oder kinderlos, man dann eben auf bis zu 55% ansteigen könnte, die Bundeszuschüsse steigen würden und da sind dann die Beamten noch nicht mehr mitgedacht. Wir sehen bei den Beamten, und da haben wir eine etwas andere Situation, weil da sind hauptsächlich die Länder betroffen. Der Bund hat zwar auch Beamte mit den Bundesbeamten, aber der Bund hat so einen großen Haushalt, dass dort die zukünftigen Ausgabensteigerungen nicht so doll ins Gewicht fallen. Aber bei den Ländern ist es eben ganz erheblich. Man hat in den 70er Jahren bis Anfang der 80er Jahre die Beamten einfach mal verdoppelt innerhalb von guten 10 Jahren. Und die Folgen, die spüren wir jetzt. Die spüren wir sogar tatsächlich jetzt schon und nicht erst in 10 Jahren, weil die Beamtenpopulation, die hängt ja nicht so sehr von der Fertilität ab, von den Geburten, sondern die hängt ja von den Einstellungen ab. Die Beamtenpopulationen sind also etwas älter als die Rentnerpopulation und die gehen jetzt gerade in Rente. Und da hört man aber wenig von oder man hört es nur zwischen den Zeilen, weil wenn man jetzt mitbekommt, wenn es um neue Aufgaben geht, wie die Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs mit dem 49-Euro-Ticket und die Bundesländer da einen Teil vom Bund abhaben wollen und man immer diese Bund-Länder-Finanzbeziehungen sich anhört und die Länder sich darüber beklagen, dass sie kein Geld haben und Zuschüsse brauchen für die Dinge, für die sie eigentlich selbst zuständig sind, dann fragt man sich, warum eigentlich, wo kommt das her? Wenn wir uns anschauen, in den letzten 50 Jahren ist der Anteil der Steuereinnahmen, die der Bund bekommen hat, also von den Gesamteinnahmen, der ist immer weiter zurückgegangen. Und der Anteil der Einnahmen, die die Länder bekommen haben, der ist immer weiter gestiegen. Also die Länder hatten im Jahr 1960 ungefähr 30% der Steuereinnahmen bekommen und der Bund 53. Heute bekommen die Länder 43% und der Bund 38%. Das heißt, wir haben da eine kontinuierliche Verschiebung hin zu den Ländern. Mhm. Und jetzt ist das Geld aber trotzdem nicht da. Und ein Grund ist, dass wir einen Anstieg haben in den, und das sind jetzt hauptsächlich die westdeutschen Bundesländer, die betroffen sind, weil eben die Ostdeutschen vor der Wende noch nicht verbeamtet haben. Da sind die Anzahl der Pensionsausgaben an den Steuereinnahmen der Länder sind da eben angestiegen in den letzten 20 Jahren von 10% auf 17%. Das ist für pensionierte Beamte, die geben keine Gegenleistung mehr, die sind im Ruhestand. Die aktiven Beamten, die aktiven Angestellten müssen ja auch noch versorgt werden. Diese Anzahl wird auch noch ein bisschen steigen. Und wenn wir dann gerade in den strukturschwachen Ländern wie dem Saarland, wie in Bremen und anderen Ländern, teilweise auch Rheinland-Pfalz, 20% der Steuereinnahmen ein fixer Posten sind für pensionierte Beamte, die man nicht mehr wegkriegt, der wachsen wird mit dem Wirtschaftswachstum. Die Beamten haben einen Anspruch darauf, dass ihre Pensionen wachsen mit dem allgemeinen Wirtschaftswachstum durch das Alimentationsprinzip. Dann sind denen da die Hände gefesselt. Jetzt haben die Länder keine besonders hohe Einnahmeautonomie. Das heißt, sie können mit ihre Einnahmen nicht so einfach erhöhen. Und wir haben, das ist der eine Punkt, warum wir es nicht mitbekommen haben. Der andere Punkt ist, die Zinsausgaben der Länder sind deutlich gesunken in den letzten 15 Jahren durch die Niedrigzinspolitik. Das ändert sich jetzt langsam und es wird ganz langsam, werden da die Zinskosten steigen. Das haben wir die eine Schraube, die Beamtenpension, an denen wir nicht richtig drehen können. Wenn dann aber andere Ausgaben steigen und dann wollen wir auch noch eine Transformation der Wirtschaft machen, dann wird es irgendwann eng. Und das ist tatsächlich ein großes Problem für die Länder. Man wird sehen, dass da der Streit um die zukünftigen Steuereinnahmen, der wird noch zunehmen.
Ja, Sie hätten auch den öffentlichen Rundfunk auch noch erwähnen können. Ich habe mal gelesen, dass der öffentliche Rundfunk eigentlich die Gebührenerhöhung nicht braucht, um mehr Programm zu produzieren, sondern weil die Pensionslasten so hochgegangen sind. Also auch da haben wir dasselbe Phänomen. Also mein Rundfunkbeitrag nicht für, sagen wir es mal, Anne Will, sondern für Sabine Christiansen. Das stimmt natürlich jetzt hinten vorne nicht, weil das wahrscheinlich Freiberufliche sonst was waren, aber so vom Thema her. Das heißt, was wir hier erleben, ist doch erneut das Beispiel dafür, wie die kameralistische Buchhaltung des Staates dazu führt, dass Politiker Lasten eingehen, ohne sie transparent zu machen. Also, sie stellen Lehrer ein als Beamte statt als Angestellte, weil die laufenden Gehalte etwas tiefer sind, beziehungsweise die laufenden Belastungen etwas tiefer sind, weil sie müssen da keine Rentenbeiträge zahlen. Und genau. hinterher kommt die große Keule. Das ist so das Problem, oder?
Ja, da gibt es natürlich ein Anreizproblem und wir hatten das in der Vergangenheit oft so gesehen, dass sich ein Finanzminister von einem Land dann eben schnell einige Millionen zusätzliche Gelder beschaffen kann, wenn man die Lehrereinstellung eben komplett auf Beamtenbasis macht. Das ist jetzt in den letzten Jahren erfreulicherweise ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. Mittlerweile kehren aber einige Länder wie Berlin denken jetzt darüber nach, wieder mehr zu verbeamten. Es wird dann gesagt, das liegt dann daran, weil man eben einen Fachkräftemangel hat und die Lehrer gewinnen will. Es wird aber auch daran liegen, dass es natürlich aus fiskalischer Sicht kurzfristig eine super Idee ist. Langfristig ist es keine gute Idee, weil Lehrer über den Lebenszyklus gesehen, wenn sie verbeamtet sind, teurer sind als angestellte Lehrer, weil die Pension eben am Schluss so üppig ist. Und da stellt man sich die Frage, warum wird denn überhaupt verbeamtet? Also warum gibt es da überhaupt so eine, es ist ja fast eine Zweiklassengesellschaft zwischen den Lehrern. Das ist vielleicht auch für das allgemeine Gefüge nicht besonders sinnvoll, wenn manche Lehrer eben in das Privileg gekommen sind und andere nicht. Warum macht man das überhaupt? Und dann muss man bedenken, dass diese hohe Pension, die man am Schluss bekommt, die bekommt man nur, indem man sie sich durch Pflichten erkauft. Und wir wollen bei Beamten, dass sie gesetzestreu sind. Das kommt eigentlich eher aus der Idee, dass man sagt, okay, das betrifft vor allen Dingen die Polizei, das betrifft die innere Sicherheit, das betrifft Soldaten und das betrifft die Justiz. Weil wir haben nicht so viele Sanktionsmechanismen, aber bei den Beamten haben wir schon eins, weil wer sich nicht gesetzeskonform verhält, wer bestechlich ist, wer korrupt wird, der verliert seine Pensionsansprüche. Und das ist natürlich ein sehr, sehr starkes Sanktionsargument, weil diese Pensionsansprüche eben sehr hoch sind. Beamte ja ein etwas niedrigeres Bruttogehalt haben und aber dafür in ihrem aktiven Leben weniger sparen müssen fürs Alter. Wenn aber diese Altersvorsorge dann weg ist, wenn man eben sich strafbar macht, dann ist es natürlich ein Anreiz, sich auch gesetzeskonform zu verhalten. Und das macht absolut Sinn bei der Polizei. Wir wollen keine korrupte Polizei, wir wollen keine korrupten Richter haben. Das macht aber weniger Sinn bei Lehrern. Das macht auch keinen Sinn bei Verwaltungsangestellten. Und selbst wenn wir uns das überlegen, was eigentlich diese hoheitlichen Aufgaben sind. Und wir nehmen da die Polizei rein, wir nehmen die Bundeswehr rein, wir nehmen selbst Zentralverwaltung und Justiz mit rein, also sehr, sehr großzügig, dann ist das die Hälfte der Beamten. Also man müsste die Hälfte der Leute, die heutzutage verbeamtet werden, nicht verbeamten und hätte dadurch eine Möglichkeit, diese intergenerative Ungleichbehandlung, die wir dadurch kriegen, weil wir keine richtigen Rückstellungen haben, zu unterbinden. Und es gibt auch keinen Grund, warum Lehrer nicht streiken sollen dürften. Man darf als Beamter nicht streiken. Man hat eben gewisse Pflichten auch. Und da muss man sich fragen, wie sinnvoll das ist. Also das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, wenn ich dazu noch kommen soll, wenn wir denn aber weiter Beamten, und das wollen wir in einigen Berufsgruppen auch, dann sollte man entsprechend auch Rückstellungen bilden. Diese Rückstellungen, die wurden gebildet, das haben erst die Bund und Länder zusammen gemacht und nach der Föderalismuskommission im Jahr 2006 waren die Länder selbst verantwortlich. Die haben dann Versorgungsfonds und Versorgungsrücklagen gebildet. Das ist allerdings nicht so ganz erfolgreich gewesen, weil die Rücklagen, die gebildet wurden, nicht etwa versicherungsmathematisch korrekte Rückstellungen sind, sondern deutlich zu niedrig waren. Wenn wir uns anschauen, was da jetzt noch drin liegt in diesen Versorgungsfonds und wir uns überlegen wollen, okay, wie lange würden die denn halten, wenn der Staat für die pensionierten Beamten jetzt keine Steuermittel mehr aufwenden möchte, dann ist das so ein Jahr, ein bis zwei Jahre. Mit einer Ausnahme, das ist Sachsen. Sachsen hat das tatsächlich relativ ordentlich gemacht und da wären es 14 Jahre. Alle anderen Länder sind vollkommen abgeschlagen. Das heißt, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das reicht bei weitem nicht aus. Also jeder Unternehmer, der eine Betriebsrente verspricht, muss Rückstellungen bilden. Und die Rückstellungen müssen auch ungefähr dementsprechend, was dann später an Forderungen gegenübersteht. Und so ist es, da wurde Geld in den Topf eingezahlt. Ohne richtige Systematik, da wurde ohne richtige Systematik investiert und jetzt haben wir eben deutlich zu wenig. Also es, im schlechtesten Beispiel, wie das bei Rheinland-Pfalz der Fall war, hat Rheinland-Pfalz das sogar ausschließlich in landeseigene Schuldverschreibungen investiert, was natürlich nicht Sinn der ganzen Sache ist. Und andere Länder sind da etwas fortschrittlicher und investieren das zum Teil auch in Aktien. Aber das ist noch ein weiter Weg bis zur vollständigen Kapitaldeckung.
Na gut, vor allem, ich habe gerade so gedacht, naja, das ist ja sogar ein echtes Sondervermögen im eigentlichen Sinne des Wortes. Das ist ja ein Vermögen. Also selbst Staatsanleihen von Rheinland-Pfalz kann man ja noch als Vermögen definieren. Ja, da haben wir gedacht, und das ist ja total witzig, da ist nichts drin, sonst habe ich viele Sondervermögen, nichts anderes als Schulden. Aber habe mir gedacht, naja gut, wenn wirklich richtig viel Vermögen drin wäre in diesem Topf, dann würde ich davon ausgehen, dass genauso wie vorhin bei Ihrem Beispiel mit der Pflegeversicherung ein Politiker sagen würde, oh super, ich plündere den Topf mal gerade, so kriegt ihr eh keiner mit. Also von dem Hintergrund sehr problematisch. Jetzt ist es so, Herr Kurstuck, Sie sind ja deutlich jünger als ich. Also ich bin ja demnächst auf der Empfängerseite. Ein paar Jahre noch, dann kriege ich eine ordentliche Rente. Ich habe lange Zeit gute Beiträge eingezahlt, war ja bei BCG. Und dann kriege ich da so, ich glaube, für deutsche Verhältnisse eine ganz gute Rente. Sie sind ja jung. Ich meine ganz ehrlich, bei der Aussicht, ich frage mich, Sie sind ja nicht ausgewandert. Sie hätten ja auch auswandern können. Oder ist man, wenn man sich quasi promotionsmäßig mit Altersversorgung und Versicherung beschäftigt, so an Standort gebunden, dass man dann auch weiter auf dem Boot mittanzen muss, was eigentlich irgendwie nicht auf einem richtig guten Kurs ist?
Nein, also ich hätte natürlich nicht in Deutschland bleiben müssen. Ich finde, manchmal ist die Diskussion, und das kriege ich auch bei vielen jungen Leuten mit, ist ein sehr, sehr großer Fokus da drauf. Und mittlerweile ist das Thema ja tatsächlich in den Köpfen der meisten Menschen angekommen, dass es mal keine Rente geben wird oder dass die sehr, sehr gering sein wird. Ich würde den Fokus für meine Generation und auch für diejenigen, die jünger sind, darauf legen, dass ich erstmal mir um die reine Rente nicht so viele Gedanken machen würde, in dem Sinne, dass ich sage, es wird schon eine Rente geben. Die wird nicht besonders hoch sein. Es wird keine Lebensstandardsicherung sein, sondern es wird eine Basisabsicherung sein. Und zu dieser Basisabsicherung muss man eben schauen, dass man zusätzlich vorsorgt. Das ist einmal im Idealfall über eine Betriebsrente und oder entsprechend über eine private Vorsorge. Und wenn man eben dort im Gegensatz zu den Babyboomern, wo es nun mal leider zu spät ist, also man muss nicht ein paar Jahre vor der Rente anfangen, kapitalgedeckt vorzusorgen, aber wenn man eben mehr Zeit hat, dann kann man da sich auch was aufbauen und entsprechend dafür sorgen, dass es zu einer Lebensstandardsicherung reicht. Und wir sehen das auch in den Ersatzquoten für diejenigen Leute, die eben zurzeit eine gesetzliche Rentenversicherung beziehen, die vielleicht noch eine kleine Betriebsrente beziehen und die ein bisschen was privat gemacht haben. Da kommen wir auf ordentliche Ersatzquoten, die gar nicht so viel geringer sind als bei den Beamten. Weil man hört, oder der Vergleich wird so oft gemacht, ist, dass man hört, naja, die durchschnittliche Rente in Deutschland, die ist je nachdem, ob Frau, Mann, Ost, West, irgendwie zwischen 800 und 1.100 Euro. Das stimmt zwar auch, aber das ist ja für die meisten Leute in Deutschland nur eine Einnahmequelle. Es gibt mehrere Einnahmequellen und deswegen muss man immer schauen, dass man da mehrere Töpfe hat, wo irgendwas rauskommt. Und diese Zahl der durchschnittlichen Rente ist dann doch für viele nicht aussagekräftig. Für manche natürlich schon und das ist dann problematisch. Aber für den Großteil der Bevölkerung, da stehen dann noch Einnahmen aus anderen Quellen zu. Was mich und was ich den anderen Leuten und den aus meiner Generation und den Jüngeren noch sagen würde, worauf man achten muss, ist einmal eher privat vorzusagen, aber auf der anderen Seite, dass man sich während dem Erwerbsleben nicht dumm und dämlich zahlen wird mit Beiträgen, weil wenn die Beiträge in der Rentenversicherung auf 25% steigen, wenn sie in der Krankenversicherung auf 18% steigen, wenn sie in der Pflegeversicherung auf 6-7%, also wenn wir dann auf die 53-54% kommen, dann ist irgendwann ja auch vom Nettolohn nicht mehr so viel da, um zu sparen. Und das ist natürlich problematisch, wenn gleichzeitig die Steuereinnahmen nicht ausreichen werden. Das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich sein wird, dass wir große Steuerentlastungen bekommen. Dann fällt es immer schwieriger, privat vorzusorgen. Das heißt, ich würde empfehlen, sich dafür einzusetzen, zu schauen, dass man sagt, dass die Beitragssatzbelastungen ungefähr konstant bleiben, dann selber was zu machen, egal in welcher Form, Hauptsache breit verteilt, nicht alle Eier in einen Korb legen, diversifizieren, in verschiedene Dinge anlegen. Und dann, glaube ich, hat man auch im Alter ganz gut ausgesorgt. Natürlich in die eigene Bildung investieren, das ist immer noch die beste Rendite. Denn, um noch kurz zu den Steuereinnahmen zu kommen, was auch noch vergessen wird, ist nicht nur, dass wir bei den Beamtenpensionen und bei den Bundeszuschüssen zur Rente, dass da der Anteil der Steuereinnahmen steigen wird müssen, wenn man nichts verändert. Es gibt auch weniger Leute, die überhaupt so viel Steuern zahlen werden. Weil wenn die Babyboomer in Rente gehen, dann werden sie weniger Steuern zahlen als bis jetzt. Natürlich werden sie immer noch weiter Steuern zahlen. Die gehen auch einkaufen noch. Die werden auch Geld an die Kinder und an die Enkel geben. Und die zahlen auch noch, müssen auch ihre Rente versteuern. Aber es wird trotzdem abnehmen. Vor allen Dingen der große Posten der Einkommensteuer. Und das ist natürlich noch ein zusätzliches Problem, weil die Babyboomer jetzt die höchsten Löhne beziehen, die sie in ihrem Erwerbsleben statistisch bezogen haben. Und die werden sie nicht mehr beziehen, wenn sie in Rente sind. Also wird da vor allen Dingen die Einkommensteuer, wird man da Abschläge machen müssen. Und das ist natürlich ein Problem, wenn die Begehrlichkeiten auf der anderen Seite steigen.
Also es ist ja immer noch nicht schön. Aber ich meine, dann habe ich doch noch mal einen Punkt. Wir haben jetzt gesprochen über viele Dinge. Ich glaube, ein Hebel gibt es ja doch noch. Wir müssten doch versuchen, das Land zu modernisieren und quasi so die Einkommen zu steigern. Wir könnten ja hingehen und könnten sagen, wir machen ein Wachstumsprogramm für Deutschland. Wir erhöhen die Produktivität und dann wächst der Kuchen auch wieder ein bisschen. Und dann habe ich auch weniger Verteilungsstress.
Das wäre auf jeden Fall sinnvoll für die Steuereinnahmen und das wäre aus ganz vielen anderen Gründen auch noch sinnvoll. Jetzt nur bezogen auf die Rentenversicherung muss man ein bisschen aufpassen, weil wenn wir jetzt Produktivitätssteigerungen haben und die Löhne sinken und die Beschäftigung, die wir auf Rekordniveau haben, geht noch höher, dann steigen die Löhne und dann steigen aber auch gleichzeitig die Ansprüche. Das heißt, für die Finanzen der Rentenversicherung hilft das erstmal wenig. Das kann ganz kurzfristig helfen, weil man so einen Windfall-Profit hat. Man hat ein Umlagesystem und dann führt man einmal ein bisschen Geld dazu. Das hilft natürlich am Anfang langfristig, hilft das wenig für die Finanzen der Rentenversicherung. Das heißt, das intergenerative Problem, das Demografieproblem wird überhaupt nicht gelöst. Aber es ist natürlich schön, wenn trotzdem alles steigt, die Leute mehr Geld verdienen und auch die Renten höher sind. Und dann befinden wir uns auf einem höheren Niveau, aber demografisch wird da nichts gelöst. Es ist aber vor allen Dingen wichtig, dass man so ein Wachstumsprogramm, dass man die entsprechenden Steuermittel dann hat, um die zusätzlichen Aufgaben zu finanzieren, die wir finanzieren müssen. Wir sehen, dass jetzt das Saarland einen neuen Transformationsfonds beschließt und die Schuldenbremse umgeht mit einem Sondervermögen von 3 Milliarden Euro bei einem Haushalt von 5 Milliarden Euro. Das Geld fehlt also an einer gewissen Stelle und da ist natürlich ein Wachstumsprogramm ist immer gut. Das wird allerdings nicht so leicht bei einer alter werdenden Bevölkerung, wo eben jetzt dann sehr viel Know-how in den nächsten Jahren durch die Babyboomer auch sich verabschieden wird in den Ruhestand. Und wir können nur hoffen, dass manche von denen dann doch noch etwas länger sich beteiligen wollen.
Na genau, damit sie mehr Steuern zahlen können. Ich meine, das Anreizsystem ist ja auch nicht so toll, dass ich jetzt arbeiten soll und dann auch noch mehr Steuern zahlen. Also nicht so sexy. Haben wir überhaupt noch ein Zeitfenster für Reformen oder ist es eigentlich schon längst abgelaufen?
Nein, wir haben auf jeden Fall ein Zeitfenster für Reformen. Das könnte man nämlich sofort heute angehen. Man könnte sagen, wir schaffen die doppelte Haltelinie ab, wir reaktivieren den Nachhaltigkeitsfaktor, wir lassen das Renteneintrittsalter nach 2031 weiter steigen. Und das würde die Rentenversicherung erheblich entlasten. Bei den Beamten ist es relativ schwierig. Da sind sehr, sehr große Kohorten schon in den Ruhestand eingetreten und da kann man aus rein verfassungsrechtlichen Gründen, kommt man sehr, sehr schwierig ran. Das heißt, diese großen Posten, die in den Landeshaushalten festsitzen, die wird man nicht so leicht runterkriegen. Aber es gab auch immer wieder in der Vergangenheit Überraschungen, nämlich gerade in dem Punkt, wo man an die Rente rangegangen ist und schmerzhafte Reformen gemacht hat, konnte man auch bei der Beamtenversorgung Reformen umsetzen, weil es da eine sogenannte wirkungsgleiche Übertragung gibt, wo das Bundesverfassungsgericht dann gesagt hat, dieses Alimentationsprinzip, das einen angemessenen Lebensstandard garantieren soll, das ist immer in den Zeitverhältnissen zu interpretieren. Und wenn es eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung gibt und eben auch die Rentenreformen umgesetzt werden, dann kann man das auch den Beamten zumuten. Was man nicht machen kann, ist als Land zu sagen, ach, jetzt ist das Geld ein bisschen eng und jetzt nehmen wir es einfach mal den Beamten weg und erhöhen mal die Pensionen 5 Jahre lang nicht. Das ist verfassungsrechtlich bis jetzt gescheitert. Aber wenn man eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung vornimmt, dann kann man auch dem Beamten etwas abverlangen. Das heißt, das wäre auf jeden Fall zusätzlich zu dem Angehen der demografischen Probleme in den Sozialversicherungen sicherlich sinnvoll, eine Wachstumspolitik anzufangen. Gerade auch, damit wir uns gut aufstellen, wenn die in 10, 20, 30 Jahren so richtig auf uns zukommt. Übrigens auch bei den Beamten, weil der Staat zahlt natürlich zur Beihilfe der Beamten hinzu. Das heißt, diese Beihilfeausgaben, die werden auch ansteigen. Und gerade in der Pflege hat man da aber noch ein bisschen Zeit. Da muss man schauen, dass man wirtschaftlich gut aufgestellt ist und die Pflege wie auch die Krankenversicherung demografiefest gemacht werden. Und wenn man ehrlich ist, dann bedeutet das, dass eben auch nicht nur die Jungen durch die Beiträge etwas dazu beitragen, sondern auch die älteren Leute durch entsprechende Leistungskürzungen ihren Beitrag werden leisten müssen. Es gibt da nichts umsonst.
Herr Kuschel, das haben Sie sich ja seit Jahren mit dem Thema beschäftigt. Gibt es denn ein Land, welches so eine Reform durchgezogen hat? Und hat die Regierung das überlebt?
Naja, das haben wir ja durchgezogen mit der Agenda 2010.
Okay, damals hat die Regierung sich überlebt. Also die Frage, okay, gab es denn außer Deutschland überhaupt mal irgendwas ein Land, was das probiert hat? Ich habe mal gelesen, Italien hätte irgendwie Zusagen gekürzt.
Ja, Italien hat jetzt ordentliche Rentenreform beschlossen. Die Frage ist so ein bisschen, ob, also die Rentenreform, die dann die richtige Wirkung, das dauert noch ein bisschen, Italien hat noch länger Zeit. Das heißt so, die harten Kürzungen, die dann da kommen und nichts anderes ist es, was Italien beschlossen hat, die kommen erst in einigen Jahren. Und das wäre eine drastische Absenkung der Rentenleistungen. Und das ist dann doch die Frage, ob sich das wird durchhalten lassen in Zukunft und ob dann die zukünftigen Regierungen dann nicht zurückrudern werden, weil man eben nicht gesagt hat, wir führen es jetzt ganz langsam ein, sondern wir muten das dann eben später zu und das dann mit der Brechstange. Das heißt, ich würde sagen, nachhaltige Reformen und zumutbare Reformen sind immer welche, die langsam anfangen und kontinuierlich laufen. Weshalb es dann mich manchmal irritiert, wenn es manche Ökonomen gibt, die sagen, na ja, heute reichen doch die Einnahmen und jetzt haben wir Inflation, jetzt sind die sogar ein bisschen stärker gestiegen als gedacht für dieses Jahr und nächstes Jahr. Wenn wir dann irgendwann Probleme haben, ja, dann machen wir doch dann die Reform. Wir wissen ja gar nicht, ob das so kommt. Ist ja alles unsicher und da kann ich nur vorwarnen, weil desto länger man die Reform aufschiebt, desto härter müssen sie gemacht werden und desto unpopulärer werden sie werden. Also ich kann nur sagen, dass man da probieren sollte, nicht mit der Brechstange dran zu gehen, wie in Italien und teilweise auch Spanien damit in 10, 15 Jahren umgehen werden. Das müssen wir sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der aktuelle Status quo durchgehalten werden kann.
Gut, man kann ja davon ausgehen, dass in Zukunft einfach alle darauf setzen, dass sie Staatsschulden weitermachen werden und die EZB das Geld druckt.
Naja, wir sehen ja aktuell, wohin das führen kann mit der Inflation. Und das ist sicherlich keine nachhaltige Strategie, die kompletten Sozialversicherungen quer zu subventionieren über die Druckerpresse. Also Weil irgendjemand wird diese Staatsschulden ja auch wieder bedienen müssen. Und das ist also dann auch über ein anderes System. Aber es ist wiederum eine Verschiebung auf zukünftige Generationen. Und gerade im Hinblick auf jetzt steigende Zinsen für Staatsanleihen wird die ganze Sache dann noch immer teurer. Was man auch noch dazu sagen muss, ist, dass in dem Moment, wo wir zuschießen zu den Sozialversicherungen, über ob das jetzt Schulden sind oder ob das Steuermittel sind, haben wir eine Verwischung des Systems. Wir machen das System intransparent. Wir haben jetzt schon einen enormen Steuerzuschuss zu der Rentenversicherung. Da ist ein Großteil sind versicherungsfremde Leistungen. Das ist kein Problem. Aber der andere Teil wird auch größer. Und wir haben einen Zuschuss zur Krankenversicherung seit ein paar Jahren und jetzt auch ganz neu zur Pflegeversicherung. Und in dem Moment, wo man einfach anfängt, Steuergeld darüber zu kippen, verschwimmt das Ganze im Bundeshaushalt und man sieht nicht mehr, wo eigentlich die Fehler im System sind. Und das macht das Ganze intransparent. Also man sollte bei den Sozialversicherungen, so wie wir sie organisieren, schon schauen, dass die sich auch selbst finanzieren müssen, weil dadurch hat man Transparenz, Klarheit und weiß, an welchen Stellschrauben man im System eventuell drehen muss.
Wenn ich jetzt ketzerisch sagen würde, dass unser Rentensystem, Sozialsystem eigentlich wie ein Ponzi-Schema ist. Sagen Sie dann zu mir, das ist wieder typisch städtischer Panikmacher oder würden Sie sagen, naja, im Kern ist es schon ein Ponzi-Schema. Ich meine, ein Ponzi-Schema funktioniert so, dass lange mehr Geld einfließt als ausfließt. Sobald die Anzahl der Einzahler zurückgeht, kriegt das Ponzi-Schema Schwierigkeiten. Dann kann man zwar vielleicht eine andere reinzwingen zu bezahlen, aber irgendwann ist dann Schluss oder ist es total unfair.
Nö, das ist völlig korrekt. Also ein umlagefinanziertes System ist immer ein Ponzi-Schema. Das ist aber auch kein Problem, weil wir nicht davon ausgehen, dass Staaten irgendwann sterben oder verschwinden. Und solange wir eine konstante Demografie haben, also 2,1 Kinder pro Frau, ist das kein schlechtes System. Das Problem ist nur, wenn die Kinderzahl von einer Generation in der nächsten Generation eben kleiner ist als die in der vorherigen Generation. Und dann gibt es eben mehr Alte im Vergleich zu Beitragszahlern und dann muss der Rest eben irgendwie finanziert werden. Und diese Lastenverteilung, die kann man dann zwischen den Generationen aufteilen. Deswegen ist es ja prinzipiell eine gute Idee, noch die zweite Säule der kapitalgedeckten Altersvorsorge hinzuzufügen, damit man eben diese Schwankungen ausgleicht. Also eigentlich würde ich sagen, die Umlage gleicht die kapitalgedeckte Vorsorge aus, weil eine kapitalgedeckte Vorsorge, die kann auch schwanken und jetzt können wir das Ganze, da können wir ganz lange Auszahlungsphasen haben und auch wenn wir eine Wirtschaftskrise haben, wenn man das klug anstellt, dann ist es schon so, dass dann da niemand groß sein Geld verliert, wenn man das über einen langen Zeithorizont macht. Aber selbst wenn es zu einer richtig schlimmen Wirtschaftskrise kommen würde und das wie 29 und das tatsächlich mal der Fall ist, dann ist das Umlagesystem eben noch das stabilere System. Aber es ist eben sehr, sehr träge und sehr langsam. Und wenn wir jetzt wie in Deutschland, und deswegen betone ich nochmal, dass wir da mit die Ersten waren, wenn wir jetzt wie in Deutschland 50 Jahre lang unter dem Bestandserhaltungsniveau der Demografie sind und sich das anscheinend nicht ändert oder nur marginal ändert und auch alle Maßnahmen, die wir kennen zur Veränderung dessen nur sehr marginal sind, dann braucht man da eben etwas, um eine zusätzliche Rendite zu schaffen. Ich würde noch gerne eine Sache dazu sagen, weil es gibt nämlich jetzt noch eine weitere Idee, wie man jetzt die Rentenfinanzen stabilisieren könnte.
Dann lass mich nochmal ganz einfach, frage ich dann auch einfach, da sage ich dann so, Okay, das habe ich alles verstanden, das war's. Oder haben Sie noch eine Schlussidee, wenn wir jetzt gemeinsam gehen würden und der Heil hat es jetzt gehört und Herr Scholz hat anerkannt, dass er jetzt den echten Experten gefunden hat, nämlich Sie, auch wenn Sie ihm erstmal dasselbe gesagt haben wie die anderen. Mit welcher Idee würden Sie zu ihm hingehen?
Ich würde für die Rentenversicherung ihm empfehlen, die doppelte Haltelinie aufzugeben und damit den Nachhaltigkeitsfaktor, den wir haben in der Rentenversicherung, zu reaktivieren. Der wurde damit stumm geschaltet. Ich würde empfehlen.
Das heißt konkret, dass die Renten eben steigen wie die Löhne.
Genau, aber die Renten steigen nicht immer wie die Löhne. Die steigen nämlich langsamer als die Löhne, wenn die Demografie ungünstig ist in diesem Jahr. Und das heißt, in Zukunft werden auch die Renten dann etwas langsamer steigen als die Löhne. Die werden gedämpft durch diesen Nachhaltigkeitsfaktor.
Okay, Sie sagen also, wir erhöhen die Renten langsamer als nach deinem jetzigen Modell. Aber das sagen wir nicht groß, da sagen wir einfach Nachhaltigkeitsfaktor, das merken die nicht und dann gehen die Bürger damit. Also erster Vorschlag, faktischer doch Rentenkürzung. Also Ja. Ich missverstehe, ich stimme zu, aber ich bringe es auf den Punkt. Okay, ja. Da würde er wahrscheinlich sagen, ja gut, du hast mir gesagt, ich verpack's ein bisschen besser, die Opposition wird trotzdem sagen, es retten kürzer. Okay, gehen wir mal weiter. Das ist der erste Punkt. Was noch?
Eine Kopplung des Anstiegs der Lebenserwartung
mit dem Renteneintrittsalter?
Genau, also das Renteneintrittsalter erhöhen, langsam erhöhen, also bis wir dann da, wenn wir überhaupt zu 70 kommen müssen irgendwann, das ist noch nicht ganz klar, das hängt davon ab, wie sich die Lebenserwartung weiterentwickeln wird. Wir sehen, sie steigt zurzeit etwas langsamer an als die letzten 15 Jahre. Das heißt, vielleicht auf 69, aber das ist dann Zeitraum über 20, 25 Jahre. Das heißt, die würde sehr, sehr langsam weiter steigen. Das wäre ein wesentlicher Teil. Und der dritte Teil ist, weil selbst wenn wir diese rentenkürzenden Reformen machen, oder weil wir sie ja machen, hat ja dann noch meine Generation und die Generation, die jünger sind als ich, die sind ja dann auch davon betroffen. Es wird dann immer gesagt, naja, aber wenn die junge Generation hat ja dann auch ein Problem, weil wenn das Rentenniveau eben etwas sinken wird. Das stimmt ja auch, aber das ist eben die einzige Alternative zu enorm hohen Beitragssatzerhöhungen. Und deswegen muss man eben schauen, dass man die private Vorsorge, erstens die betriebliche Vorsorge unterstützt und vor allen Dingen die private Vorsorge eben auf breitere Beine stellt, und das kann man mit einfachen Vorsorgeprodukten von mir aus teilweise auch staatlich machen, dass man probiert, eben etwas Neues zu schaffen, was erfolgreicher wird als Riester. Bei Riester war ein Problem, das wurde komplett überreguliert, das war ein Großteil alles in Anleihen investiert.
Genau, schlechte Rendite und hohe Kosten, genau.
Ja, genau, und das kriegt man aber sicherlich besser hin. Also da fehlt es nicht an Erkenntnis von Finanzexperten, wie man so ein ordentliches Produkt, was auch gerne noch ein bisschen staatlich gefördert wird durch Sonderausgabenabzug und ähnliche Dinge, was ja auch die Grundidee bei Riester war. Ich denke, das kann man hinkriegen, und dann ist es auch so, dass am Ende, wenn man eine lange Zeit gearbeitet hat, eben auch genug Rente haben wird, und zwar Rente aus allen drei Säulen. Denn man darf nicht vergessen, gerade wenn man das Renteneintrittsalter anhebt, das sorgt dafür, dass alle Rentner, auch die jetzt dann in Rente gehen, wenn die etwas später gehen, dass die auch ein höheres Rentenniveau haben.
Herr Kohlstruck, na dann würde ich mal sagen, lieber Herr Heil, Sie kennen die Telefonnummer von Herrn Kohlstruck, rufen Sie ihn an, setzen Sie zusammen und machen Sie Ihren Job. Weil ich glaube, was jetzt gerade passiert ist, ist ja dieses Affenphänomen, nichts sagen, nichts hören und nichts sehen. Und ich glaube, auf diese Art wird es nicht funktionieren. Herr Kohlstruck, ganz herzlichen Dank, vielen Dank für Ihre Zeit, Ihre Diskussion, und bestimmt gibt es mal irgendwann einen Grund für eine Fortsetzung, hoffentlich mit besseren Nachrichten.
Sehr gerne, vielen Dank.
Das war mein Gespräch mit Dr. Tobias Kohlstruck aus der Folge 203. Wir haben gesehen, die Grundanalyse ist leider immer noch hochaktuell. Die Alten haben in unserer Gesellschaft das Sagen, und das führt dazu, dass die Politik sich nicht traut, das zu tun, was eigentlich getan werden müsste, nämlich aus dem Ponzi-Schema auszusteigen. Soweit diese heutige Ausgabe von BTO Refresh. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich freue mich wie immer auf Fragen, Kritik und Anregungen und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag, wo es weitergeht mit einer aktuellen Folge von BTO. Bis dann alles Gute, Ihr Daniel Stelter.